Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu der Vorstellung der Datenerhebung, der bundesweit und bislang auch, soweit wir wissen, weltweit umfassendsten Datenerhebung zur Belastung von Personen, Menschen und Kindern mit Glyphosatrückständen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir haben jetzt eine gute Stunde Zeit, die Ergebnisse vorzustellen, das politisch einzuordnen, auch nochmal darauf hinzuweisen, welcher der Rahmen war, der Initiatoren dieser Untersuchung. Und dann haben wir eine halbe Stunde für Rückfragen, ungefähr. Sie müssten dann das Technische zuerst immer schön aufs Knöpfchen drücken beim Mikro, damit wir Sie alle hören. Wir waren als Heinrich-Böll-Stiftung nicht direkt beteiligt an dieser Untersuchung, haben aber in unseren auch internationalen Arbeitszusammenhängen in den letzten Jahren, da wir einen Agrarschwerpunkt haben, auch immer wieder mit Glyphosat zu tun gehabt. Ich persönlich, bis vor einigen Jahren Leiter des Büros in Südamerika, hatte gerade in Argentinien und Paraguay immer wieder auch mit Auswirkungen und Untersuchungen über Glyphosat-Folgen zu tun vor Ort und auch mit entsprechenden Ärztenetzwerken. Insofern haben wir, als die Initiative an uns kam, uns gerne zur Verfügung gestellt, zumindest den Rahmen zu geben für die Vorstellung dieser Untersuchung. Wir haben heute hier auf dem Podium, und ich stelle unsere Referenten kurz in der chronologischen Reihenfolge ihrer Inputs vor, die Initiatoren, Ideengeber auch dieser Untersuchung und der Aktion, die zur Untersuchung geführt hat. Das wäre einmal Johannes Heimrath, Sprecher der Bürgerinitiative Landwende. Professor Monika Krüger, die Untersuchung betreut und ausgewertet hat. Harald Ebner, Mitglied des Bundestages, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und, das zumindest will ich auf jeden Fall noch erwähnen, ebenfalls beteiligt an der Untersuchung war die Biomarktkette Basic AG. Da haben wir Herrn Saldias Reiber hier vor Ort, Ute Scheub, Mitbegründerin der Taz, Journalistin, Politikwissenschaftlerin, Autorin eines Buches, das auch vorne ausliegt, soweit ich weiß, zu den Folgen auch von Glyphosat und mit Ideen für eine nachhaltigere Landwirtschaft, und Dr. Peter Klausing, ist er da? Da sitzt sie, genau. Toxikologe und Vorstand des Deutschen Pestizidaktionsnetzwerkes e.V. Fangen kurz an mit Herrn Heimrath, der nochmal die Aktion vorstellen wird und auch die Motivation, diese Aktion, die Untersuchungsreihe zu starten.
Ja, guten Morgen. Johannes Heimrath, mein Name. Ich will Ihnen kurz den Kontext erläutern, in dem wir diese Aktion gestartet haben. Es wird ja oft gesagt, das sind Panikmacher und Schnellschießer. Die Initiative zu der Kampagne liegt weit zurück. Im Jahr 2001 ist in einem kleinen Dorf, wo wir leben, ein Herbizidhavarie passiert. Einigen von Ihnen vielleicht bekannt, weil Sie die Webseite gelesen haben. Da ging es damals um den Wirkstoff Clomazon, der in einem Mittel namens Brasan verwendet wurde, und ist der Brasan-Skandal in Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Und in der Folge hat sich diese kleine Bürgerinitiative gegründet. Ich muss dazu sagen, es ist wirklich eine ganz kleine, es sind nur 2 Dutzend Leute ungefähr, und davon eine kleine Handvoll Aktiver. Wir haben dann über die Jahre hinweg einfach still beobachtet, was auf den Feldern geschieht und was mit den Menschen geschieht, die da leben, und haben unsere Beobachtungen für uns behalten. Wir wissen, welche Hautausschläge und welche Herzschwierigkeiten und Atemwegsprobleme die Menschen in unseren Dörflein hatten, die sich zeitlich korreliert mit Spritzaktionen ergeben haben. 2004 und 2011 war der Clomazonschaden wieder so groß, dass wir das Landwirtschaftsministerium informieren mussten. Und 2011 war es soweit, dass wir einfach mit dem Staatssekretär der Meinung waren, es muss jetzt einfach mal eine ernsthafte Untersuchung gemacht werden, vor allem, weil uns immer wieder klar wurde, möglicherweise ist Clomazone gar nicht der Übeltäter, sondern ein anderer Wirkstoff, Glyphosat oder vielleicht in Kombination. Und dann hat uns der Staatssekretär gesagt, auf die Frage, ja, warum machen Sie denn nichts? Sie sind doch der Staat, Sie sind doch dafür da, uns entweder aufzuklären, Unbedenklichkeit zu bescheinigen oder, wenn es gefährlich ist, uns davor zu schützen. Man sagt ja, wenn wir so ein paar verstreute Einzeldaten haben, können wir gar nichts machen. Es braucht eigentlich eine große Datenbasis. Also haben wir gesucht, wo sind eigentlich die großen Studien über Glyphosat am Menschen und sind nicht sehr fündig geworden. Es waren ein paar Studien da, die eigentlich nur Datensätze im 10er, 20er, 70er Bereich hatten. Das schien uns zu wenig zu sein. Und so kamen wir dann auf die Idee, irgendeine Aktion zu machen, die ganz viele Menschen einbezieht. Nach langem Nachdenken fiel uns ein, wir könnten eine Urinale veranstalten, so wie man Biennale veranstaltet. Einfach so eine schöne Aktion, wo man Menschen mit Freude irgendwas machen lässt, zum Beispiel in Stadtgärten gemeinsam kochen oder solidarische Landwirtschaften einladen, die einfach ihre Mitglieder dazu bringen, Urinproben abzugeben, und wir würden Geld auftreiben, um das alles zu bezahlen, und dann hätten wir vielleicht 400, 500 Datensätze. Dann haben wir ein schönes Plakat entwickelt. Man sieht da also Menschen, wie sie auf dem Acker stehen und in Kloschüsseln pinkeln. Das Plakat muss irgendwie ganz gut wirksam gewesen sein, weil es hat Freude gemacht, und wir hatten plötzlich 23 Veranstaltungspartner im ganzen Bundesgebiet, die gesagt haben, ja, wir machen so ein Fest und animieren die Leute, Urinproben abzugeben. Was kostet das? Und dann dachten wir, ja gut, wir haben noch immer kein Geld aufgetrieben. Alle, die wir angesprochen haben, meinten, ja, das ist doch eigentlich eine Sache vom BUND oder von Greenpeace oder von den Grünen oder von den Behörden. Warum macht ihr denn das als zivile Leute? Das geht euch doch gar nichts an, ihr seid doch nicht dafür verantwortlich. Also dachten wir, dann machen wir es doch so, dass wir dem Bundeslandwirtschaftsministerium Proben schicken. Die kosten nichts, weil der Staat muss es ja machen. Und so haben Menschen angefangen, in solchen Umschlägen nicht da, wenn man da, ja wunderbar, bleibt sogar, solche Röhrchen zu schicken, und da wurde der Bundeslandwirtschaftsminister aufgefordert, ich möchte wissen, ob ich bereits mit Glyphosat belastet bin, daher bitte ich Sie, die beiliegende Urinprobe auf Glyphosatrückstände untersuchen zu lassen und mir das Untersuchungsergebnis unter Nennung des untersuchenden Labors mitzuteilen. Das ist bei der Posteingangsstelle offenbar abgefangen worden, da kam dann nur ein Stempel drauf und handschriftlich, eine ordnungsgemäße Behandlung der Sendung war nicht möglich. Ein Etikett vorne auf den Brief, betrifft nicht BMEL, zurück an Absender. Da waren wir enttäuscht und haben dieselbe Sendung nochmal geschickt mit einem formellen Brief an Herrn Bundesminister Schmidt. Bisschen ausführlicher, mache ich jetzt nicht. Selbes Ergebnis, Sie sehen, ein Stempel, handschriftlich, wir sind nicht zuständig. Also war es nichts mit der kostenfreien Untersuchung. Dann hat sich das Labor Biocheck freundlicherweise bereit erklärt, zum Selbstkostenpreis Untersuchungen zu machen, wenn Menschen ihre Daten haben wollen, und das haben wir dann veröffentlicht. Parallel dazu hat Ute Scheub dankenswerterweise ein wunderbares Büchlein geschrieben, Ackergifte, nein, danke. Aber nicht nur negativ, sondern der Untertitel heißt Für eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Das ist ja ein Ziel, das viele Menschen verfolgen. Vor allem, wenn man global denkt. Und dann haben wir dieses Buch zusammen mit auf den Aktionen verteilt, und das Umweltinstitut München hat sich bereit erklärt, einmal einen Hinweis in ihren Newsletter zu bringen, dasselbe mit Compact. Und siehe da, im Nu sind hier Hunderte, ja Tausende von Pröbchen angefordert worden. Wir sind kaum nachgekommen, das alles zu verpacken und zusammenzustellen und wegzuschicken. Dann hat sich noch die Supermarktkette Basic gemeldet, hat gesagt, wir würden da gerne mitmachen, weil es ist für uns essentiell zu wissen, ob unsere Sachen, unsere Kunden unbelastet sind als Bio-Esser. Und haben in 32 Filialen eine sehr schöne Aktion gemacht im Dezember, November und Dezember, und haben auch an die 6.000 Pröbchen unter die Leute gebracht, sodass wir am Ende über 11.000 Urinprobensets verteilt hatten. Aus diesen Urinprobesets wurden 2011 echte Anfragen. Die Leute haben für jede Probe 53,55 Euro aus eigener Tasche bezahlt. Wir als Winz-Initiative haben ungefähr 25.000 Euro durch Spenden eingesammelt, um die Aktion überhaupt durchführen zu können. Das heißt, eine kleine zivilgesellschaftliche Initiative hat über 130.000 Euro aufgebracht, um etwas zu tun, was eigentlich Staatsaufgabe wäre. Das Endergebnis ist nun vorliegend. Wir haben Daten, die wir so nicht erwartet hatten. Wir haben auch nicht erwartet, dass wir so einen großen Datenbestand am Schluss haben werden. Und daraus ergeben sich für uns jetzt Fragen. Es könnte ja sein, dass die recht haben, die meinen, dass Glyphosat ganz ungefährlich ist. Es könnte ja sein, dass es sogar gesundheitsförderlich ist. Wer weiß das? Es gibt überhaupt keine Studie dazu. Ich würde gerne eine Studie sehen, die sagt, das ist das Mittel des neuen Jahrtausends. Es ist gut, wenn alle Glyphosat im Blut haben, denn dann sind wir fitter, leistungsfähiger, werden noch älter, als wir sowieso schon werden und so weiter. Vielleicht macht jemand diese Studie. Es könnte aber auch sein, dass die, die immerhin in einer Weltorganisation wie der WHO Verantwortung für 7,5 Milliarden Menschen tragen, recht haben und sagen, dieses Mittel ist höchstwahrscheinlich krebserregend. Wenn das stimmt, dann muss ich sagen, habe ich das nicht gerne in meinem Körper. Denn dann spielt die Dosis keine Rolle. Bei krebserregenden oder hormonverändernden Mitteln reicht ein Molekül, um einen Lebensschaden zu bewirken. Wer hat nun recht? Niemand von uns weiß es im Moment. Und das ist der Punkt, auf den wir hinweisen wollen und für den diese Aktion gedacht war. Sie war nicht gedacht, um Fronten aufzubauen, die sind sowieso schon da, sondern sie war einfach gedacht, um aus zivilgesellschaftlichem Interesse nachzuschauen, wer ist überhaupt belastet? Ist es überhaupt relevant? Und unser Befund zeigt, 99,6% der untersuchten Proben von immerhin über 2000 sind mit Glyphosat kontaminiert. Das bedeutet, wir alle haben Glyphosat im Blut. Und zwar nicht nur so, dass man sagt, ja, das wird wieder rausgepinkelt. Das ist ja kein Schaden. Dieser Denkfehler ist uns jetzt mehrmals als Kritik entgegengekommen. Nein, es ist ein fortdauerndes Aufnehmen und fortdauerndes Verstoffwechseln und fortdauerndes Ausscheiden. Es gibt kein Medikament, wo man sagt, das nehme ich jetzt einmal ein und ab jetzt bin ich heil, bin ich frei davon. Mit dem nächsten Bier bin ich wieder mit Glyphosat belastet. Mit dem nächsten Wattebausch, den ich auf die Haut tupfe, übertrage ich Glyphosat auf meinen Körper. Vielleicht sogar mit dem nächsten Atemzug nehme ich irgendein Feinstäubchen auf, an dem ein Glyphosatmolekül haftet. Bin quasi am Ende. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, dann ist es mein großes Anliegen, dass wir keine Schuldigen irgendwo an die Wand pinnen. Es gibt sicher Versäumnisse, die man jemandem vorwerfen kann. Aber es ist ein Riesensystem, in dem wir alle Teil sind. Und meine Aufgabe als ganz einfacher Bürger war einfach, etwas zu tun, was ich von staatlicher Seite nicht bekommen habe. Das haben wir jetzt getan. Und ab jetzt sind einfach die Fachleute gefragt. Und damit gebe ich gern an Professor Monika Krüger weiter.
Ja, meine Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich und mir kommt jetzt die Aufgabe zu Ihnen, die Ergebnisse vorzustellen. Es sind die ersten Ergebnisse, die wir hier zusammengefasst haben, alles ist noch nicht drin. Es wird aber weiter an den Untersuchungsbefunden gearbeitet. Ich möchte etwas zum Inhalt meines Vortrags sagen. Ich werde Ihnen noch ganz kurz die Glyphosatwirkungen vorstellen, Glyphosat in der Nahrungskette und dann die Ergebnisse der Feldstudie und komme auch zu Schlussfolgerungen. Das geht aus der Literatur und auch aus unseren eigenen Untersuchungen. Ich war bis 2014 Chefin des Institutes für Bakteriologie und Mykologie an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig, also seit ungefähr 2 Jahren emeritiert. Aber Glyphosat lässt mich nicht los. Es gibt eine herbizide Wirkung. Glyphosat ist ein Chelator mehrwertiger Kationen und wir haben auch eine antimikrobielle Wirkung. Die Herbizide wirken lässt sich so darstellen, dass ein Stoffwechselweg, das ist dieser Shigematweg in grüne Pflanzen, wird durch das Glyphosat an der vorletzten Stufe blockiert. Wichtig zu wissen ist, dass am Ende dieses Shigematweges die drei essentiellen Aminosäuren Tryptophan, Phenylalanin und Tyrosin stehen, die wir selber und auch die Tiere nicht machen können. Ich muss noch mit berücksichtigen, ich bin Tierärztin von, oder muss ich Sie noch informieren, ich bin Tierärztin von Beruf in erster Linie und in zweiter Linie bin ich Mikrobiologin. Lange Zeit haben wir uns in Leipzig an meinem ehemaligen Institut mit der Magen-Darm-Mikrobiota befasst und haben natürlich auch hier die besondere Bedeutung der Magen-Darm-Mikrobiota mit herausgearbeitet. Und da fällt eben auf, dass bei den Zulassungen eben Bakterien, Pilze, Protozoen und auch Algen, die ja auch diesen Shigematweg besitzen, nicht berücksichtigt worden sind. Und wir haben auch in einigen Tierbeständen festgestellt, dass eben das Vitamin K, was auch über diesen Weg geht, dass das in etlichen Tierbeständen nicht ausreichend vorhanden waren. Diese Tiere bluteten aus der Nase und auch aus den Harnblasen. Zur chelatierenden Wirkung. Glyphosat ist ein starker Chelator. Das war auch im Prinzip die erste bedeutende Vorstellung 1950 durch Henri Martin, der hatte das im Prinzip auf der Basis dieser chelatierenden Eigenschaften eben entwickelt. Und es sind eben insbesondere Kationen zweiwertiger Natur, die hier chelatiert werden. Und ein großer Teil von ihnen sind auch Spurenelemente, die wir für die Funktionalität unserer Enzymsysteme benötigen und natürlich bei den warmblütigen oder bei den Tieren generell auch. Das, was mich als Mikrobiologin insbesondere interessiert, ist natürlich die antimikrobielle Wirkung. Da gibt es zwei Patente, ein US-amerikanisches Patent von 2010 von Monsanto und auch ein europäisches von Kao-Mitarbeiter. Und im ersten Patent wird darauf hingewiesen, dass das Glyphosat eben eine antimikrobielle Wirkung hat. Und diese antimikrobielle Wirkung führt zur Stasis, also zu einer Reaktion der Bakterien, dass sie sich nicht weiter vermehren können. Und 2011 kam dieses Patent von K und Mitarbeitern dazu und die haben hier festgestellt, dass dieses Enzymsystem, diese EPSP-Synthase, die im Shigemat-Kreislauf oder Stoffwechselweg blockiert wird, dass die in zwei Klassen bei Bakterien vorkommt. Und zwar die erste Klasse, das ist die sensitive Gruppe von Bakterien und dummerweise sind das die Bakterien, mit denen wir uns schon im Laufe unserer Evolution positiv auseinandergesetzt haben, die mit uns gemeinsam das Hologenom, also ein Gesamtgenom bilden und das sind zum Beispiel Lactobacillen, Enterobakterien, Bifidobakterien, Bacillen und andere, die wir unbedingt brauchen, um hier letztendlich immunologisch, aber auch nervlich und auch stoffwechselmäßig gut funktionieren können. Und zu meiner großen Überraschung wurde die zweite Gruppe dieser Bakterien in dem gleichen Patent mit publiziert. Und das sind nur dummerweise Pathogene wie Salmonellen, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Fusarien, kamen von einer anderen Richtung, aber auch andere Bakterien. Glyphosat ist in der Nahrungskette angekommen. Dazu gibt es zwei Publikationen vom BUND. Ich habe nicht die gesamte Studie vom BUND hier mit eingefügt, die ja in 18 Städten von 18 EU-Ländern durchgeführt worden sind, sondern nur die deutschen Ergebnisse. In den jeweiligen Städten wurden 10 Urinproben untersucht und Sie sehen, 70% der 10 deutschen Proben waren hier positiv. Und besonders interessant ist für mich der Untersuchungsbefund vom Uber. Die Uber-Kollegen haben das 2016 publiziert und auch sie haben zum Beispiel in den Jahren 2012 und 2013, die BUND-Studie stammt aus dem Jahre 2013, haben hier auch bei ca. 60% der Probanden Glyphosat im Urin nachgewiesen und zwar waren das Nachweise über dem unteren Bestimmungswert der Methode. Ich komme jetzt zu den eigenen Untersuchungen, die insbesondere von Johannes Heimrath mit initiiert worden sind. Und ich muss hier nochmal meinen Dank und vor allen Dingen auch meine Bewunderung zum Ausdruck bringen. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass Sie so viele Proben zusammensammeln und dass Sie die Leute noch dazu kriegen, dass sie selbst bezahlen. Also ich denke, das ist eine unheimliche Leistung von Johannes und seiner Gruppe und dazu ganz herzlichen Dank. Sie sehen Teilnehmer 2011, auswertbar waren 2009, es wurde der Abraxis ELISA mitverwendet. Wir hatten in eigenen Studien, auch das ist publiziert, 2014 ist diese Publikation rausgekommen, dass ein Korrelationskoeffizient zwischen dem ELISA und einer allgemein akzeptierten Methode GC-MS-MS existiert. Er lag bei uns bei 0,87. Und ich habe hier nochmal den Rückstandshöchstwert für Trinkwasser, 0,1 Mikrogramm pro Liter, mit aufgeführt. Natürlich hatten die Kollegen, die letztendlich diese Studie initiiert hatten, Fragen gestellt. Und zwar wollten sie wissen, sind die Probanden, die untersucht worden sind, mit Rückständen belastet? Gibt es Unterschiede, zum Beispiel zwischen den Geschlechtern? Spielen aber das Essverhalten, das Alter, Wohnort, der BMI und der hauptsächliche Kontakt eine Rolle für die Glyphosat-Konzentrationen, die mit dem Urin ausgeschieden wird? Und hier komme ich zu den Ergebnissen. Erstmal die Gesamtbetrachtung. Wir haben hier Männer und Frauen gegeneinander statistisch durchgerechnet. Und Sie sehen, es gibt einen hochsignifikanten Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen leben vielleicht gesünder. Das sind hier die Ergebnisse hinsichtlich der Aufdruselung der einzelnen Konzentrationen. Und Sie werden sehen, in der ersten Spalte gibt es ganze 8 Personen, bei denen die Ergebnisse unterhalb des Grenzwertes der Methode waren. Der größte Teil, ungefähr 46% der Probanden, befanden sich in den Konzentrationsbereichen 0,51 bis 1 Mikrogramm pro Liter und das waren insgesamt 919 Personen. Es wurde auch, wenn man jetzt ins Detail geht, eine Beziehung zum Alter versucht aufzubauen und Sie sehen, wir haben festgestellt, dass zum Beispiel die 70-plus-Leute, die untersucht worden sind, das waren 154 Personen, dass die eben hinsichtlich ihrer Glyphosat-Konzentrationen signifikant unter allen Gruppen gelegen hatten. Und diese Frage müssen wir natürlich noch beantworten. Bei diesen Proben sind noch keine Kreatininwerte im Urin nachgewiesen worden, aber wir wollen das auf jeden Fall machen, damit wir diese Ergebnisse dann auch entsprechend nivellieren. Aber interessant sind die ersten beiden Säulen, das sind die Kinder von 0 bis 9 und die Kinder und Jugendlichen von 10 bis 19, die in der Konzentration über den anderen lagen, aber Sie sehen ja selbst, es sind relativ kleine Probandengruppen. Gerade in diesem Altersbereich sollten zusätzliche Untersuchungen in der Zukunft durchgeführt werden. Und es gibt hier auch einen statistischen Unterschied zwischen der Gruppe 10 bis 19 und den 60- bis 69-Jährigen. Sie sehen also, je älter die Leute werden, aber wir wissen noch nicht, woran das liegt, ob die mehr trinken, wir wissen es noch nicht. Es wurde auch eine Beziehung zum Body Mass Index herausgearbeitet und insbesondere die mit dem kleinen Body Mass Index, sie waren signifikant verschieden von denen mit dem idealen und denen mit dem größeren. Nun kann es natürlich auch mit dem Eintrag der Lebensmittel zusammenhängen, auch diese Daten müssen noch verifiziert werden. Interessant ist auch der Kontakt hinsichtlich Glyphosat. Es wurde in dem Fragebogen, es wurden ja Fragebogen dazu mit zur Verfügung gestellt und auch von den meisten Probanden ausgefüllt, ob es einen landwirtschaftlichen, einen Lebensmittel- oder sonstigen Kontakt gibt. Und Sie sehen, die sonstigen Kontakte lagen natürlich hinsichtlich der Probandenzahlen weit über denen, die jetzt einen genauen Hinweis auf die mögliche Kontaminationsquelle gegeben haben. Aber interessant ist, dass der Landwirtschaftskontakt statistisch signifikant p kleiner 0,05 gegenüber den Lebensmittelkontakten und auch sonstigen herausgerechnet werden konnte. Es wurde weiterhin die Beziehung zu der jeweiligen Region. Die Region wurde festgemacht an den Postleitzahlen. Ich habe hier auch die entsprechenden Gebiete nochmal mit dargestellt. Und hier kann man sehen, dass es doch einige Signifikanzen gibt, die hier letztendlich aus den jeweiligen Regionen herauszuarbeiten sind. Zum Beispiel 1 und 7 und 2 und 7 ist hier letztendlich mit herauszuarbeiten oder auch 0 und 7 und insbesondere 7 und 8 haben hier einen hochsignifikanten statistischen Unterschied. Die Gründe sind uns natürlich nicht bekannt. Interessant war natürlich auch, inwieweit jetzt die Art der Ernährung, ob Mischköstler oder Vegetarier oder Veganer hier eine Rolle spielen. Und Sie sehen, dass die Mischköstler doch signifikant höhere Konzentrationen im Urin hatten als die Vegetarier und auch die Veganer. Wobei eben die Unterschiede zwischen Mischköstlern und Vegetariern höher signifikant waren als zwischen Mischköstlern und Veganern. Interessant war auch, leben eigentlich diejenigen, die sich biologisch ernähren, gesünder als die anderen? Und Sie sehen hier den Unterschied, der ist doch hochsignifikant. Das heißt also, die Bioesser sind gegenüber den Nicht-Bioessern weniger und zwar hochsignifikant mit Glyphosat belastet. Ich fasse dann die Ergebnisse zusammen, bis auf wenige Ausnahmen, das waren 8 Probanden, waren Glyphosatrückstände im Urin der Probanden nachweisbar. Der größte Teil der Reagenten befand sich mit 46% im Bereich von 0,51 bis 1 Mikrogramm pro Liter. Männer sind hochsignifikant stärker belastet als Frauen. Die Altersgruppe 70 plus war hochsignifikant weniger belastet als alle anderen Altersgruppen. Die Altersgruppen 0,9 und 10 bis 19 waren stärker belastet als alle anderen Gruppen. Signifikanzen lagen aber nur bei den Altersgruppen 10 bis 19, da ist ein Fehlerchen drin, und zur Altersgruppe 10 bis 69 vor. Weiterhin kann man sagen, dass Probanden mit niedrigem BMI einen hochsignifikant weniger Glyphosat im Urin hatten, dass beruflicher Kontakt mit Glyphosat zu signifikant höheren Glyphosatkonzentrationen im Urin geführt haben und dass Probanden aus den Regionen mit der Postleitzahl 0, 2, 3 und 8 gegenüber anderen Regionen signifikant höher belastet mit Glyphosat waren. Mischköstler waren gegenüber Vegetariern und Veganern höher belastet, Bioesser waren hochsignifikant weniger mit Glyphosat belastet als Nicht-Bioesser und man muss dazu sagen, dass es sich um eine Einpunktbestimmung im Urin handelt, sollten die Kreatininwerte im Urin bestimmt werden, um die Glyphosatkonzentrationen auf die ausgeschiedene Urinmenge zu validieren oder zu nivellieren. Schlussfolgernd kann man sagen, 99,6% der Urinproben waren mit Glyphosat kontaminiert. 8 Proben, 0,4% lagen unter der Nachweisgrenze der Methode. Der Hauptanteil befand sich mit 46% im Bereich 0,51 bis 1 Mikrogramm pro Liter. Und es konnte herausgearbeitet werden, dass Männer, Mischköstler und Probanden, die in der Landwirtschaft arbeiten oder Kontakt haben, signifikant stärker belastet waren. Probanden, die sich überwiegend biologisch ernähren, scheiden hochsignifikant weniger Glyphosat mit dem Urin aus. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und gebe weiter an Herrn Kollegen Inner.
Herr Waldeck. Ja, für mich war jetzt ganz besonders der Unterschied Baden-Württemberg-Bayern spannend, aus persönlichen Gründen. Ja, Glyphosat scheint die Welt offenbar in zwei Glaubensgruppen pro und contra zu spalten. Die eine, die nicht nur den Anfangs-, sondern auch begründeten Verdacht auf Krebsgefahr dahingehend ernst nimmt, dass sie die damit verbundene Einschränkung der Relevanz der Dosis-Wirkungsbeziehung sozusagen in Frage stellt. Und die andere, die, sagen wir, die Omnipräsenz eines Pestizidwirkstoffs in Lebensmitteln, im menschlichen Körper, im Urin und anderem als gegeben und unausweichlich hinnimmt. Ich will Ihnen auch sagen, warum ich Letzteres nicht für richtig halte. Ich beschäftige mich seit 2011, seit ich im Bundestag bin, sehr intensiv mit dem Thema Glyphosat und auch der Frage der Wiederzulassung desselben. Mein erster wichtiger Kontakt war zu Professor Carrasco aus Buenos Aires, der mittlerweile verstorben ist, aber da auch interessant dazu gearbeitet hat. Die Debatte hat sich ja mit der Feststellung der Internationalen Krebsforschungsagentur nochmal intensiviert, mit dem Hinweis auf die Tatsache, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend beim Menschen ist. Und fast gleichzeitig mit dieser Einstufung hat ja das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung via BVL für Deutschland als sogenannter berichterstattender Staat für den Wirkstoff Glyphosat seinen Bewertungsbericht an die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde übersandt und kam da aber zu einem komplett anderen Schluss, dass keinerlei Glyphosat von keinerlei Gefahr von Glyphosat ausgeht. Und seitdem ist ja ein Streit entbrannt, der zwar häufig als wissenschaftlicher Streit bezeichnet wird, bei dem es aber auch viel um das Zulassungsverfahren und darin verborgene Mängel geht. Und aus meiner Sicht geht da die Frage auch weit darüber hinaus, ob diese unterschiedliche Bewertung durch eine andere Herangehensweise in der Bewertung zustande kommt. Diese andere Herangehensweise gibt es ja, das BfR soll das Risiko bewerten, also die Exposition mit einbeziehen, die Internationale Krebsforschungsagentur, die Gefahr, das grundsätzlich das, die Gefahr eines Stoffes auf sein Potenzial Krebs auszulösen. Was aber diese unterschiedliche Herangehensweise ja nicht erklärt, ist, warum beispielsweise internationale Experten eine Vielzahl fachlicher Fehler bei der Studienbewertung festgestellt haben. Wir hatten eine Anhörung im Deutschen Bundestag, eine öffentliche, da hat ein Toxikologe aus den USA gesagt, so ein Vorgehen wie das des BfR sei ihm in seiner ganzen Laufbahn noch nicht untergekommen. Da ging es um das Aussortieren von Tierversuchsergebnissen aufgrund der Dosierung. Und die Frage, warum, wie das BfR beispielsweise das Risiko bestimmen möchte, und da kommen wir zum Thema des heutigen Tages, wenn es gar keine umfassende Erhebung dazu gibt, wie denn die Belastung der Bevölkerung aussieht, welche Lebensmittel belastet sind und worüber wir sonst noch exponiert sind, die spielt hier nochmal eine ganz wesentliche Rolle. Und was auch nicht durch diese Frage der Herangehensweise beantwortet wird, aber eine erhebliche Verfahrensfrage ist, warum Monsanto zum Beispiel vorab den streng geheimen Glyphosat-Bewertungsbericht der deutschen Behörden erhalten hat. Das musste die Bundesregierung jetzt nach monatelangem Herumlavieren zugeben, obwohl sie zuvor gegenüber dem Parlament gesagt hatte, ihr seien keinerlei Wege bekannt, wie dieser Bericht in die Hände sozusagen der Hersteller gelangen konnte. Jetzt mussten sie aber sagen, dass sie es einer Agentur überreicht haben, die das dann weitergegeben hat. Nochmal zum BfR. Ich bin etwas verwirrt. Am 14.01.2015 hat das BfR verkündet, die Analyse der zahlreichen neuen Dokumente gab keine Hinweise, keine Hinweise auf eine krebserzeugende, reproduktionsschädigende oder fruchtschädigende Wirkung durch Glyphosat. Genau ein Jahr später liest sich das ganz anders. Da heißt es, die gesundheitliche Bewertung des Pflanzenschutzmittelwirkstoffs Glyphosat ergibt nach Prüfung aller vorliegenden Studien durch diese Institutionen, dass bei bestimmungsgemäßer Anwendung ein krebserzeugendes Risiko für den Menschen nach derzeitiger Datenlage unwahrscheinlich ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das ein bemerkenswerter Unterschied ist, von keine Hinweise bis zu dieser dreifachen Einschränkung bei bestimmungsgemäßer Anwendung derzeitiger Datenlage und unwahrscheinlich. Dazu kommen noch erstaunliche Äußerungen im Zusammenhang mit der mit den Glyphosatfunden in Bier. Da gab es eine Äußerung vom BfR, nachdem das BfR nicht davon ausgeht, dass Glyphosat krebserregend sei bei Anwendung in der Landwirtschaft. Auch nochmal spannend, wie der Unterschied zustande kommt, ob die Kanzerogenität von der vom Ort des Anwendens abhängt. Diese Unterschiede machen eins klar: Folgt man dem Vorsorgeprinzip, dann darf es aus unserer Sicht nach der derzeitigen Datenlage und zum jetzigen Zeitpunkt keine Zulassungsverlängerung von Glyphosat geben, weil einfach zu viele Fragen offen sind. Ganz vorne dran nach wie vor die Frage, ob Glyphosat mutagen und gentoxisch wirkt, ob das dosisabhängig ist oder abhängig von der Dauer der Exposition. Auch hierzu stellen sich mit der heutigen Vorstellung dieser Untersuchung da weitere Fragen. Und wie können wir sicherstellen, dass in den Zulassungsverfahren epidemiologische Studien dann auch ausreichend in die Risikobewertung einbezogen werden? Da geht es eben um die Kombination dann auch von den verschiedenen Stoffen, die in der Formulierung, die ausgebracht wird, drin sind. Und last but not least auch die Folgen von glyphosathaltigen Mitteln auf die Umwelt. Da gibt es unseres Wissens einen veritablen Streit zwischen den Ressorts des Umweltbundesamtes und Bundesministerium für Umwelt und Bauen. Die stellen sich da in der Ressortabstimmung unseres Wissens quer, weil der Bewertung der Effekt auf biologische Nahrungsnetzwerke eben nicht erfasst wird. Und last but not least, ich habe es schon angesprochen, die Frage, wer wann welche Informationen erhält, die müssen wir noch klären. Da sind wir tatsächlich noch dran an der Rolle der einzelnen Personen. Dreh- und Angelpunkt der Argumentation zur Gefährdung von Glyphosat ist ja die Frage der Exposition. Und genau darüber ist zu wenig bekannt. Wurde schon angesprochen. Wir haben heute die Ergebnisse hier dieser freiwilligen Probenreihe vorgestellt bekommen. Und für mich ist es schon klar, dass diese Tatsache, dass jeder von uns dieses Pflanzengift im Körper hat, sonst kann er es nicht ausscheiden, heißt, dass es jetzt keine überstürzte, also jetzt am Montag, Neuzulassung bis ins Jahr 2031 geben darf, weil eben diese Gefahren und das Gefährdungspotenzial da umstrittener ist denn je. Und vor allem, weil jetzt auch gerade weitere Einschätzungen internationaler Gremien anstehen. Das JMPR will, wenn ich richtig informiert bin, im Mai zu seiner Neueinschätzung kommen und die Europäische Chemikalienagentur ist derzeit ebenfalls an seiner Bewertung dran zum Krebsgefährdungspotenzial von Glyphosat. Und so lange muss schon noch Zeit sein und Minister Schmidt, das ist unsere Position, muss jetzt in Brüssel sein Veto einlegen, er muss da über seinen Schatten springen und auch mal was Mutiges tun. 30.000 Menschen haben ihn dazu auch online aufgefordert. Ich finde es aber bemerkenswert, dass es dazu, ich sage mal, eine ganz kleine Bürgerbasisinitiative braucht und dass sie das geschafft hat, was Bundesregierung und Behörden seit Jahren nicht hinbekommen haben, nämlich eine Untersuchung der Glyphosatbelastung der Bevölkerung auf breiter Basis. Und wir wissen da tatsächlich nach wie vor viel zu wenig. Wie kommt Glyphosat in unsere Körper und wie wirkt es? Und da bin ich nicht zufrieden mit der Aussage, dass gesagt wird, ist die Tatsache, dass Glyphosat per Urin ausgeschieden wird, sei doch ein gutes Zeichen. Denn aus meiner Sicht zeigt sie ja nur, dass Glyphosat in den Körper gelangt. Wie viel davon wieder ausgeschieden wird, sagt diese Aussage nicht. Und das konnte auch niemand bislang belegen. Mir sind zumindest keine Studien bekannt. Also da finde ich, bevor man solche Aussagen trifft, muss man da schon was belegen können. Die Menschen wollen keine Pflanzengifte in den Körpern und ich finde, es ist ihr gutes Recht. Und deshalb ist die Bundesregierung da auch in der Pflicht, sich da ein Beispiel jetzt an dieser Initiative zu nehmen und das zu tun, was längst selbstverständlich sein sollte, nämlich ein umfassendes Human-Biomonitoring für Pestizidrückstände auf den Weg zu bringen. Also aus unserer Sicht folgt daraus keine Wiederzulassung von Glyphosat zum jetzigen Zeitpunkt, des Human-Biomonitoring, um tatsächlich Expositionsmengen, Pfade und auch die Dauer erstmal überhaupt abschätzen zu können. Und langfristig braucht man aus unserer Sicht eine Reform der Zulassungsverfahren für Pestizide und, was auch noch kommen muss, eine Aufklärung der engen Zusammenarbeit zwischen, ich sag mal in diesem Fall, dem Bund und Firmen aus der Herstellerindustrie, weil welche Wege hier Informationen genommen haben, das stellt uns nicht zufrieden.
Vielen Dank, Harald Ebner. Jetzt haben wir rund 40 Minuten die Studie vorgestellt, politisch eingeordnet. Wir haben noch rund 20, 25 Minuten Zeit. Wir können auch ein bisschen überziehen, aber jetzt haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und da war der Herr hinten mit dem grauen Pullover zuerst.
Martin Meyer aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Frau Professor Krüger, ich habe eine Frage an Sie. Das sind 2000 Proben gewesen aus dem Jahr 2011, wenn ich es richtig sehe, oder 2009 ist die erste Frage. Und die zweite ist, Sie rechnen das ja dann hoch zu einer repräsentativen Studie, aber die ist doch wissenschaftlich nicht repräsentativ im Zweifel.
Es ist noch nie eine derartige Probenanzahl untersucht worden und die Daten, die Sie erwähnt haben, das war nicht das Jahr 2011, sondern 2011 Probanden, wovon 2009 auswertbar waren. Und ich denke, das ist die international größte Studie an Humanurinen. Ich habe selber publiziert, aber ich kam nur maximal bis 300. Ich hatte Ihnen schon gesagt, dass ich sehr, sehr erstaunt und erfreut darüber bin, dass diese Vielzahl von Proben untersucht werden konnten. Und ich muss sagen, à la Bonheur, die Leute haben alle selbst bezahlt. Das Geld hätten wir nicht zusammengekriegt.
Das habe ich verstanden.
Darf ich kurz noch richtigstellen? Sie haben hier so ein Handout und da steht die Chronologie der Aktion. Die Proben wurden alle im Winter 2015/16 genommen, also war lang nach der Erntezeit.
Okay, danke. Ich würde gerne auf dem Punkt bleiben, kurz, dass es die größte Studie ist, habe ich verstanden, ja. Aber können Sie als Wissenschaftlerin sagen, es ist eine Studie, die Sie repräsentativ für Deutschland hochrechnen?
Also ich meine, das kann man jetzt noch nicht sagen, man müsste wahrscheinlich noch mehr Proben untersuchen. Das ist ja auch unsere Schlussfolgerung, dass das im Prinzip sozusagen der Auftakt ist. Und wir können natürlich überhaupt noch keinen Zusammenhang ziehen, welche Erkrankungen da im Hintergrund stehen. Zum Beispiel, ich meine, das, was jetzt folgen muss, das ist diese Kreatininbestimmung im Urin, dass man das so ein bisschen nivellieren kann. Und das andere ist natürlich, es ist letztendlich eine Möglichkeit, auch Gremien zu veranlassen, Geld in die Hand zu nehmen, damit wir eben in Beziehung zu bestimmten Erkrankungen, in Beziehung zu bestimmten Wohnorten und dergleichen Untersuchungen durchführen können. Das ist an und für sich der Zweck der Übung gewesen.
Mein Name ist Roland Krieg, Agrarjournalist Berlin. Ich habe zwei konkrete Fragen. Das BfR hatte mir gesagt, es gibt keinen spezifischen Glyphosatwert im Trinkwasser. Die 0,1 Mikrogramm sind ein politischer Wert für den, der eingesetzt wird, sofern ein spezifischer Wert fehlt. Damit würde Ihnen ja dann die Datengrundlage oder der Bezugspunkt fehlen. Und die zweite Frage ist, Sie haben gesagt, dass die fleischessenden Menschen mehr Glyphosat ausscheiden. Mir ist allerdings nicht bekannt, dass BfR oder EARC über Anreicherungen gesprochen haben. Wie könnten denn dann durch Fleisch mehr Glyphosat in den Körper rein gelangen? Das muss sich ja vorher irgendwo akkumuliert haben.
Also zu Ihrer letzten Frage, Mischköstler heißt nicht, dass die permanent Fleisch essen, sondern dass sie letztendlich weder vegan noch Vegetarier waren. Das ist die einzige Aussage. Ich weiß nicht, wie viel Kilogramm Fleisch die pro Tag gegessen haben. Wir haben selber Fleisch und auch Organe von Tieren untersucht und die Mengen sind dort pro Kilo natürlich im Prinzip geringer als das, was ich zum Beispiel in gentechnisch veränderten Soja oder dergleichen habe. Und ich glaube, der Eintrag erfolgt nicht nur über das, was hier auf unseren Feldern ausgebracht wird, sondern es ist das, was eben an Importen, die ja europaweit, gibt es zwei Zahlen, 38 Millionen Tonnen oder 50 Millionen Tonnen, eben auch an Tiere verfüttert werden. Und ich bin Tierärztin, ich sehe natürlich in erster Linie, und da haben wir viele Studien gemacht, was im Tierbereich letztendlich vorkommt. Und da findet man natürlich unterschiedliche Konzentrationen. Wir haben auch schon einen Bestand gehabt, wo wir 140 Nanogramm pro Milliliter hatten oder 140 Mikrogramm pro Liter im Urin ausgeschieden haben. Und den Tieren ging es wirklich schlecht. Und als wir sie dann neutralisiert hatten mit Huminsäuren und ihnen die Spurenelemente wieder zurückgegeben haben, dann hat sich der Bestand wieder normalisiert, aber die Tiere waren noch nicht so schwer geschädigt, dass es kein Zurück zur Norm gegeben hat. Und die erste Frage habe ich nur vergessen, sagen Sie die vielleicht nochmal?
Das BfR hat...
Ach so, dass die Sache mit dem 0,1.
Genau.
Ja. Wir haben selbst auch Trinkwasserproben untersucht. Wir haben nicht mal 0,1 gefunden. Ja, das heißt also, dass das Trinkwasser, bloß ich muss sagen, das ist ein relativ geringer Probenumfang gewesen. Das ist jetzt erstmal eine fiktive Zahl, aber wenn Sie zum Beispiel den Rückstandshöchstwert in amerikanischen Trinkwasser mit einer 3000-fach höheren Konzentration berücksichtigen, dann ist das schon ganz gut.
Ich würde ganz gerne noch was ergänzen, weil sich mir zwei Fragen bei der Grenzwertdebatte stellen. Und die eine ist erstens die Frage, ob die Dosis-Wirkbeziehung bei krebsgefährdenden Stoffen das richtige Maß der Dinge ist. Das BfR sagt selber, das kann es nicht geben bei krebsgefährdenden Stoffen. Und zweitens stelle ich mir die Frage, dürfen wir uns bei einer bei einem so offensichtlich ubiquitären Stoff auf einzelne Grenzwerte in einzelnen Lebensmittelgruppen beschränken? Reicht diese Sichtweise aus?
Christoph Schelte, ARD Hörfunk, Sie hatten ja davon gesprochen, dass besonders die 0- bis 19-Jährigen stark belastet sind. Können Sie das bitte noch mal konkretisieren? Also erstens, kann man das so klar sagen, Kinder sind die besonders Belasteten? Und zweitens, was ist denn die Konsequenz daraus?
Naja, ich hatte ja im Zusammenhang mit meinen Ausführungen gesagt, dass natürlich die Endzahl, also die Probandengröße in diesen Gruppen gegenüber den anderen Gruppen wesentlich geringer war. Aber es hat sich ein statistisch signifikanter Unterschied zu den über 70-Jährigen und zwischen 10 und 19 Jahren zu den 60 bis 69 Jahren herausarbeiten lassen. Es wäre natürlich wünschenswert, mehr Kinder und Jugendliche zu untersuchen, um deren Belastung kennenzulernen. Und ich schlussfolge natürlich daraus, die Nahrungsaufnahme in Beziehung zum Körpergewicht ist größer bei Kindern als bei einem Erwachsenen. Und demzufolge kann natürlich auch die Belastung größer sein. Das ist die einzige Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können. Und das, was ich wirklich sagen kann, wir müssen einfach mehr Kinder und Jugendliche untersuchen, um deren aktuelle Belastung überhaupt letztendlich bewerten zu können.
Marita Knipper, WDR Hörfunk. Frau Krüger, Sie haben mehrmals darauf hingewiesen, dass man das Kreatinin bei den Menschen untersuchen sollte. Und es ist ja auch bekannt, dass gerade die Altersgruppe über 60, 70 erhöhte Kreatininwerte hat, weil viele an Diabetes leiden. Ist das der Grund, warum Sie vielleicht eine Neutralisierung da sehen und geringere Werte an Glyphosat? Und die zweite Frage an Herrn Ebner. Politisch stehen Sie ja irgendwie eigentlich an der Wand mit Ihrer Forderung, denn nächste Woche wird doch in Brüssel bereits über eine Verlängerung um 15 Jahre des bisherigen Verfahrens und der Zulassung entschieden. Was machen Sie denn nun?
Wen möchte zuerst hören?
Ich glaube, die Wissenschaftlerin.
Okay, gut. Ich meine, diese Kreatininwerte, das ist eine Möglichkeit. Wenn man Studien, die sich mit dem Nachweis von Glyphosat in Urinen befassen, betrachtet, dann sind das meistens Sammelurine über 24 Stunden. Und das ist natürlich hier nicht erfolgt. Und Sie müssen ja irgendeinen Parameter haben, worauf Sie es nivellieren. Ich denke, das ist ganz ordentlich. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine hohe Kreatininmenge im Urin haben, dann ist natürlich der Wert, der sich dann als Glyphosat darstellen lässt, ist natürlich geringer, als wenn Sie eben viel trinken und viel ausscheiden. Also das muss man sehen. Und die Frage ist ja auch, ob die Einsender, ob das alles gesundheitsbewusste Leute waren, das haben wir nicht abgefragt. Also das wissen wir nicht. Ich kann sie leider nicht sehen. Ja, so ist schön. Das wissen wir alles nicht. Also ich denke, man muss einfach gucken, wenn wir diesen Schritt haben, wenn wir die Geldmittel zur Verfügung haben, dass wir diesen Schritt noch gehen können, dann gibt es die nächste Information dazu.
Ja, gute Frage. Also wir finden das völlig, aus meiner Sicht, das ist völlig inakzeptabel, dass die Abstimmung jetzt auf Anfang März vorgezogen wurde. Die Kommission hätte mit dieser Entscheidung noch mindestens bis Ende Juni Zeit gehabt, dass sie das jetzt so schnell machen möchte, um möglicherweise Erkenntnissen internationaler Gremien wie der JMPR, die im Mai mit ihrer Bewertung jetzt rauskommen wird und rauskommen muss, vorgreifen möchte, kann man vermuten. Und ich kann das nur sozusagen kritisieren. Und ich halte es für falsch, dass man das tut und diese Entscheidung jetzt herbeiführt, wo doch Bewertungen noch ausstehen.
Meine Frage zieht auch in die Richtung, Herr Ebner, würden Sie denn Jürgen Struck, Agrarzeitung Frankfurt, würden Sie eine Prognose wagen? Ich meine, eine Entscheidung ist ja eine Entscheidung. Ist die denn noch offen? Soweit ich jetzt erfahren habe, gibt es auf jeden Fall eine Gegenstimme aus Schweden. Sind Ihnen noch andere Länder bekannt, die da kritisch sein könnten? Und wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass das BML sich positiv aussprechen kann? denn die hatten das UBA erwähnt. Vielleicht können Sie dazu was sagen.
Also, ja. Prognosen sind immer schwierig, wenn sie in die Zukunft gerichtet sind, aber Sie haben zu Recht angesprochen, wie wird sich das BML positionieren? Wir wissen, also wie sich das BML gerne positionieren würde, wissen wir, aber es kann natürlich sein, ich kann aber nicht für die Bundesregierung sprechen, es kann natürlich sein, dass laut Geschäftsordnung der Bundesregierung, wenn in der Ressortabstimmung keine Einigung erfolgt, sich Deutschland in dieser Abstimmung enthalten muss. Es wäre dann ein wichtiger Stimmenblock, wäre auch ein nicht unwichtiges Signal. Wir haben andererseits immer die Enthaltungen ja auch bei der Gentechnik kritisiert als in dem Fall schwierig, weil es Pro-Zulassung war. In dem Fall wäre eine Nicht-Ja-Stimme schon hilfreich aus unserer Sicht.
Daniela Siebert mit zwei Fragen, die, glaube ich, Frau Krüger am ersten beantworten kann. Die erste wäre, die wenigen Personen, wo quasi nichts gefunden wurde, waren die aus der Gruppe 70 plus?
Das kann ich mir nicht sagen. Das haben wir nicht ausgerechnet. Aber vielleicht kannst du was sagen, Johannes.
Dazu kann ich leider auch nichts sagen. Wir waren froh, dass wir überhaupt diese 8 identifizieren konnten. Es gibt aber noch alle Proben. Also wenn jemand den Spaß sich machen möchte, da weiter zu forschen, die sind alle in einer Tiefkühltruhe und können nachgeprüft werden.
Dazu passt meine zweite Frage. Weiß man denn, wie lange Glyphosat durch den menschlichen Körper braucht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel was esse, wann würde das im Urin auftauchen, wenn es Glyphosat
belastet ist? Halbwertszeit 14,4 Stunden.
Weil man könnte ja dann aus Ihren Proben, wenn es Punktprobennamen sind, vielleicht auch Rückschlüsse ziehen, welche Nahrungsmittel zu welcher Mahlzeit, also Frühstück ist ja anders als Abendessen, könnte man ja auch Rückschlüsse ziehen, welche Nahrungsmittel ausschlaggebend waren.
Na, Sie können ja auch Nahrungsmittel untersuchen, ne? Das geht ja auch, dass man da bei die Belastung sieht. Aber wir haben Untersuchungen an Rindern durchgeführt, die Daten sind jetzt auch publiziert und da haben wir alle 6 Stunden über 24 Stunden Urinproben genommen. Nun werden Rinder zwangsgefüttert.
Die Mägen sind, glaube ich, ganz anders als unsere.
Ja, aber das ist richtig. Aber auch wenn die Mikrobiota im Magen-Darm-Trakt durch Glyphosat blockiert ist, dann geht auch etliches mit rüber. Und ich meine, wenn Sie zum Beispiel Glyphosat Konzentrationen von 17 oder 20 Nanogramm im Urin haben. Und Sie können ungefähr noch mal 2/3 rauflegen. Das ist nämlich AMPA, haben wir auch nachgewiesen, dass also AMPA auch im Urin nachzuweisen ist. Das bedeutet also, dass doch eine erhebliche Menge in die Zirkulation geht. Und ich möchte mal darauf hinweisen, ungefähr 1/3 geht in die Zirkulation und 2/3 verbleiben im Magen-Darm-Trakt. Und da tun wir natürlich die Opfer leid. Das sind meine Lieblingsbakterien, die da eins auf die Mütze kriegen. Und es ist auch das Magen-Darm-Epithel, was dadurch geschädigt werden kann. Das heißt also, es wird nicht nur ausgeschieden, sondern es hat auch eine Wirkung auf die Mikrobiota im Magen-Darm-Trakt. Und das sind 2/3 dessen, was insgesamt oral aufgenommen wird. Und 1/3 geht in die Zirkulation, macht eine Umdrehung durch den ganzen Körper und wird dann über die Niere ausgeschieden.
Bezieht sich das jetzt auf Rinder oder auf Menschen?
Naja, ich denke so groß. Ich meine, gut, Sie haben keinen Pansen. Ne? Das ist ganz interessant. Aber ich meine, wir haben hier, die Daten sind von Rindern, aber ich denke, wenn man Menschen untersucht, es hängt natürlich auch von der Menge dessen ab, was gegessen wird. Ein Rind nimmt so zwischen 2 bis 4 Kilogramm Soja zu sich und der Rückstandshöchstwert für Soja liegt bei 20 Milligramm. Das sind dann flotte 80 Milligramm, die das Tier dann eben oral aufnimmt. So viel nimmt der Mensch natürlich nicht auf. Das ist klar, weil er nicht diese großen Nährstoffmengen aufnimmt. Man muss einfach untersuchen. Das ist die einzige Schlussfolgerung daraus.
Nur zwei kleine Detailfragen. Das eine ist, dass das Labor, was jetzt die Untersuchung durchgeführt hat, das ist tatsächlich das Labor BioCheck, ja. Was Sie mitgegründet haben und an dem Sie noch ja. beteiligt sind. Okay. Die andere Frage, Sie kritisieren ja zu Recht häufig an Studien, die von der Industrie finanziert werden, dass da Interessenkonflikte nicht offengelegt werden und so weiter. Wäre es nicht in so einem Fall dann am besten, wenn Sie das selber anders machen würden und das zum Beispiel grundsätzlich in solche Studien reinschreiben würden?
Was denn?
Ja, ich meine Interessenkonflikte, wie zum Beispiel, also ich meine die Tatsache, dass jetzt jemand von einem Biomarkt mit beteiligt war an der Studie oder dass Sie das Labor mitgegründet also haben und daran beteiligt sind.
Die Publikation ist noch nicht raus. Ne? Und,
das hier ist ja eine Publikation, oder?
Ja, aber das ist ja keine Publikation, die international Gewicht hat. Die muss ja erstmal ins Englische übersetzt werden, ne? Und muss genau. durch ein Peer-Review. Aber ich denke, es ist so, dass hier, das habe ich natürlich in der Eile der Zeit, ich habe diese Zusammenstellung habe ich auf dem Weg von Leipzig nach Brüssel erstellt. Das heißt also, in einer relativ relativ kurzer Zeit, aber Herr Kollege oder Johannes Heimrath hat darauf hingewiesen, dass hier auch Unterstützung von den Basic-Leuten gekommen ist und dass auch die Münchner Kollegen hier mit unterstützt haben. Aber der Anteil der Basic-Proben, das ist nur ein Bruchteil dessen, deswegen haben wir die nicht sehr separat ausgewertet hinsichtlich der Proben, die wir im Prinzip von den anderen Einsendern bekommen haben, die alle nicht von den Basic-Leuten finanziert und keiner.
Kurze Anmerkung dazu, es steht in der Pressemitteilung, steht in der Einladung zur PK und das, was gleich rausgeht, wir haben das ja auch immer von Anfang an auch deutlich gemacht, dass das Teil der Aktion war. Gut, wenn Sie dazu was sagen.
Ich wollte dazu nur sagen, also Basic gibt es ja schon seit 20 Jahren und Basic ist schon immer das Thema Glyphosat, künstliche Pestizide und synthetische Düngemittel immer schon ein Dorn im Auge gewesen. Wir fördern schon seit 20 Jahren die nachhaltige Ernährungswirtschaft und als wir mit Herrn Heimrath zusammenkamen, wir fanden das Projekt super. Wir haben uns nicht finanziell beteiligt in dem Sinne, wir haben einfach das Thema kommuniziert. Also wir haben ein bisschen Aufklärung betrieben und unser Motto ist, keine Entscheidung ohne gute Entscheidungsgrundlage. Und es gibt keine Entscheidungsgrundlage. Wir haben gesagt, wir machen da mit. Wir möchten einfach, und vor allem, wenn man feststellt, steht da drin, Bio-Kunden und im Gesamtfragebogen war halt auch die Ernährung angefragt. Und wir sehen, Bio-Kunden haben weniger, haben aber immer noch. Und auch Kunden, die sich hundertprozentig vom Bio ernähren, haben trotzdem Glyphosat. Da ist man entmündigt, wird quasi kontaminiert, ohne es zu wollen. Und ich finde, das ist halt eine Sache, für die man einfach kämpfen, eintreten muss. Und uns geht es darum, nur einfach eine gute Grundlage für eine gute Entscheidung zu treffen. Und scheinbar ist halt eine gute Grundlage zurzeit nicht vorhanden.
Ich kann nur das zum Ausdruck bringen, was ich natürlich über meine eigenen Studien weiß, dass hier aus meiner Sicht eine Gefahr existiert. Über die humanen Folgen, die Kanzerogenität ist von uns nicht untersucht worden. Wir sind Veterinärmediziner. Ich kann Ihnen etwas hinsichtlich des Einflusses auf Mikroorganismen sagen und kann Ihnen sagen, dass es sehr gefährlich ist, wenn Sie zum Beispiel bestimmte Mikroorganismengruppen in Ihrem Magen-Darm-Trakt nicht haben. Das heißt nämlich, dass zum Beispiel Ihr Immunsystem nicht abgeregt wird, dass es auch neuronale Impulse nicht gibt, dass der Stoffwechsel negativ beeinflusst wird. Also das denke ich schon, dass hier ein Zusammenhang existiert. Und das ist doch das, worauf ich immer hingewiesen habe.
Die Frage ruft den Toxikologen auf den Plan. Ganz kurz, ich bin vom Pestizid-Aktionsnetzwerk, aber nicht Peter Klausing. Aber nicht deswegen bin ich Toxikologe, sondern weil ich einen entsprechenden Abschluss habe und außerdem habe ich bis zu meiner Pensionierung 12 Jahre in der regulatorischen Toxikologie gearbeitet. Ich weiß also, wovon ich rede. Die Frage ist sehr gut, weil letztendlich kann man eine Risikobewertung erst machen, wenn man die Gefahr eingeschätzt hat. Und das ist genau der Knackpunkt, dass ich aus meiner Sicht das BfR mit unterschiedlichsten Argumenten vor einer klaren Einschätzung der Gefahr, sprich einer klaren Bewertung der Stoffeigenschaft von Glyphosat drückt. Und erst wenn die geschehen ist, kann man in die Risikobewertung einsteigen und das BfR überspringt, ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber das BfR überspringt in gewisser Weise diesen ersten Schritt.
Vielleicht dazu, das ist natürlich eine starke Behauptung, die Sie jetzt da aufstellen. Also ich glaube schon an Bundesinstitutionen wie BVL und BfR, das ist schon wissenschaftliche Kompetenz, die das dann auch hoffentlich entsprechend umsetzt. Aber es wird ja alles auch geprüft. Also ist mein Eindruck jetzt nur, weil Sie das so gesagt haben, die Arbeitsweise einer Bundesinstitution in dieser Art und Weise anzugreifen, halte ich für sehr verwegen. Nur als Kommentar jetzt von mir. Das ist ja eine direkte Kritik an der Arbeitsweise oder Personen, was auch immer. Und Herr Ebner, Sie wollten dazu was sagen, glaube ich. Oder? Habe ich
vielleicht antworte ich darauf, wenn Sie mich direkt ansprechen. Ja, und ich stehe zu dieser verwegenen Kritik, denn wenn man sich die Bewertungsberichte oder den Bewertungsbericht des Bundesinstituts für Risikobewertung anschaut, kommt das BfR zu der Schlussfolgerung, jawohl, es sind 5 Langzeitstudien an Mäusen mit positiven Krebsbefunden. um dann im nächsten Schritt 5 Gründe anzuführen, warum diese signifikanten positiven Krebsbefunde nicht relevant sind. Und wir können jetzt gern die Zeit nutzen oder wir können uns im Anschluss unterhalten oder ich kann das, also was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre, dass ich die Möglichkeit hätte, einen Vertreter des BfR diese 5 Punkte, diese 5 Argumente, warum diese 5 Mäusestudien nicht relevant ist, zu hinterfragen, wie es dazu kommt. Weil aus meiner persönlichen Sicht, und das lässt sich, glaube ich, auch gut belegen, anhand der in dem Bewertungsbericht niedergelegten Fakten, sind alle 5 Argumente nicht haltbar. Und das führt mich zu dieser verwegenen Behauptung.
Sie wollten ja gern von mir auch noch eine Bewertung dazu haben. Also ist es verwegen, eine Bundesbehörde zu kritisieren? Zumindest von Seiten der Politik ist es Aufgabe, die Arbeit auch der Bundesbehörden und der Bundesregierung zu kontrollieren. Das soll der Bundestag tun und das soll die Opposition tun. Und da geht es nicht darum, eine Behörde als solches zu kritisieren, sondern ein Verfahren anzuschauen, ob es überall ordentlich gelaufen ist. Und gibt es viele begründete Fragezeichen. Der Herr Klausing hat es gerade schon aufgeführt. Wir haben einige dieser Fragezeichen auch in der öffentlichen Anhörung des Bundestages sozusagen aufdecken können und müssen, leider. Und insoweit sage ich, nein, es ist nicht verwegen, es ist politische Pflicht der Opposition, auf Missstände hinzuweisen, eben genau, um diese Bundesbehörden auch künftig für eine gute Arbeit zu haben. Weil da können wir nicht zugucken, wenn da was schief läuft. Und ich möchte noch gern ergänzen, weil Sie hatten vorher noch gefragt, wer ist denn da noch kritisch? Also Niederlande und Frankreich hatte ich vergessen, die wohl auch noch prüfen und noch nicht wissen, wie sie am Ende abstimmen sollen. Und in jedem Fall, glaube ich, müssen wir, egal wie die Abstimmung am Montag ausgeht, wenn das Verfahren am Ende nicht ordentlich gelaufen ist, das Ganze nochmal hinterfragen. Und Bundesminister Schmidt ist ja schon rausgegangen mit einer Verlautbarung, dass er sich vorstellen könnte, die Anwendungsbeschränkungen zumindest für Privatanwender hochzuziehen. Damit erkennt er ja ein potenzielles Risiko an. Ob es dann reicht, sozusagen 1% der Menge aus dem Verkehr zu ziehen, das darf man dann nochmal hinterfragen. Aber immerhin ist das schon mal ein erster Schritt. Die Hersteller haben ja heute schon signalisiert, dass sie dieses 1% durchaus in Kauf nehmen könnten.
Charlie Grüneberg, ARD Hauptstadtstudio. Ich hätte noch mal eine Frage an Frau Krüger. Diese Unterschiede bei den Postleitzahlen, können Sie die sich erklären, wie die zustande kommen? Also bei die regionale Verteilung, bei den Postleitzahlengebieten?
Das war mit Sicherheit zufällig, ob die Leute dort bereit waren. Herr Heimrath hatte ja berichtet, dass 11.000 Untersuchungsset übergeben worden sind. Und von diesen 11.000 Untersuchungsset haben 2.000 oder etwas mehr als 2.000 Probanden ihre Proben eingeschickt. Ich glaube, das war zufällig, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber vielleicht kann Herr Heimrath was dazu sagen.
Wir wollten natürlich, wir hatten bestimmte Annahmen, also zum Beispiel spielt die Form der Landwirtschaft eine Rolle, weil wir völlig im Nebel stochern oder geht es um die Ballungsgebiete, die Großstädte und so weiter. Und deswegen war uns wichtig, eine Korrelation mit den Postleitzahlen herzustellen. Wir könnten das ganz fein aufgliedern und praktisch jede Zahl, die da ist, einfach in eine Tabelle überführen. Das schien uns einfach im Moment zu viel Arbeit. Es ist ja auch okay, wenn man einfach einen Befund hat, wo man sagt, der ist jetzt im Moment nicht sehr aussagekräftig. Das sagt ja auch etwas aus und stellt eine Annahme dann einfach als unnötig hin.
Darf ich da noch eins ergänzen, weil das die Frage ist, auch nochmal zur Repräsentativität. Wie kann man das überhaupt nutzen? Und da ist für mich noch mal ganz klar die Botschaft des heutigen Tages, der Bund ist gefordert, ein Humanbiomonitoring so hochzuziehen, dass man genau diese Repräsentativität, genau die Unterschiede, die da sind, auch mal sehen kann und dann auch an die Ursachen dran kann, dass wir endlich über die Expositionspfade auch Bescheid wissen.
Da möchte ich noch einen Hinweis geben. In den Zeiten, wo wir also nur stille Beobachter waren und die Häufung der Chromazonvergiftung auch von Privatgärten dokumentiert haben, war in der Bevölkerung dieser kleinen Landgegend der Wille da, sich über einen Langzeitversuch, für einen Langzeitversuch oder Monitoring zur Verfügung zu stellen. Das war damals Dr. Hahn vom noch, damals hieß es noch Bundesgesundheitsamt, war darüber überglücklich, weil er sagt, wenn sich keine Bürger zur Verfügung stellen, kann man ja niemanden sozusagen in so eine Experimentalreihe reinbringen. Und das ist dann gescheitert daran, dass der Landwirt mitspielen hätte müssen. Und ich denke, das ist was, was vielleicht ein Appell auch an dieser Runde oder an dieser Stelle ist. Ich bin ganz sicher, dass es ganz viele Landwirte gibt, die das mit großen Bedenken einsetzen. Das weiß ich aus persönlichen Gesprächen. Und wenn da die Bereitschaft auch in der Landwirtschaft da wäre, mit den Behörden so zusammenzuarbeiten, dass man wirklich auch so ein Monitoring durchführen kann, dann wäre auch schon ganz viel gewonnen. Es würde auch ganz stark dazu beitragen, dass die für mich völlig unnötigen Fronten zwischen den sogenannten Lagern einfach abgebaut werden. Weil wir haben alle gemeinsames Interesse an einer gesunden Zukunft. Und da nehmen wir niemanden aus, auch die Industrie nicht.
Vielleicht in kurzer Ergänzung zu dieser Diskussion. Ich habe für eine Anhörung im Sächsischen Landtag mal die ausgebrachten Mengen und die gezogenen Proben für Glyphosat-Rückstandsuntersuchungen zusammengestellt. Daraus ergibt sich eine 400-fache Diskrepanz in der Repräsentanz von Glyphosat bei Rückstandsuntersuchungen. Glyphosat hat einen Anteil von 12% an der insgesamt ausgebrachten Menge an Pflanzenschutzmitteln und Glyphosat Proben werden in Lebensmitteln insgesamt so im Durchschnitt der letzten 5 Jahre bei 0,03% der insgesamt untersuchten Proben untersucht. Und ich denke, das ist eine Diskrepanz, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen müsste.
Ich habe noch eine Abschlussfrage. Gibt es eigentlich eine gute Alternative zu Glyphosat? Also man weiß ja, dass Monsanto sowieso einen weltbeherrschenden Platz hat, was Pestizide angeht und anderes, oder auch gentechnikresistente Stoffe. Frau Krüger, kennen Sie ein Mittel, das das ersetzen könnte und von dem Sie sagen, das wäre dann eben unschädlich für den Menschen?
Also ich glaube, das beste Beispiel sind die Biobauern, die ohne Glyphosat arbeiten und ihren Boden bestellen. Das ist die eine Antwort darauf. Und das andere ist natürlich, dass eben durch den Einsatz von Glyphosat, Glyphosat ist seit 1974 in den USA zugelassen und dass in der Folgezeit im Prinzip keine Methoden erarbeitet worden sind, die Ihre Frage beantworten könnten. Und ich denke, da muss man was tun. Wie sagte ein Landwirt zu mir, na, die können doch mal grubbern. Ne? Da hätte man schon einen großen Teil des Unkrauts besetzt.
Darf ich da noch kurz ergänzen? Es gibt da, glaube ich, zwei Aspekte zu dieser Frage. Der eine ist, dürfen wir die Bewertung eines solchen Stoffs von der Frage nach den Alternativen abhängig machen? Also ich glaube, die muss zunächst mal für den Stoff erfolgen. Das zweite ist, dass zum Beispiel das Julius-Kühn-Institut sich darüber auch Gedanken gemacht hat und gesagt hat, es gibt zumindest gute Möglichkeiten, von der Menge des angewandten Glyphosats ganz deutlich runterzukommen, ohne dass die Landwirtschaft damit ein Problem hätte. Das sind natürlich spezifische Anwendungen wie die Vorerntebehandlung und andere oder auch, Glyphosat-Anwendung in der auf ebenen Flächen und. Also das ist vom JKI alles schön dargelegt worden, wie man ganz deutlich von den Mengen runterkommen kann, ohne dass es irgendwie problematisch wird für die Landwirtschaft.
Ich wollte noch dazu mitteilen oder noch dazu sagen, ich meine, ein Großteil dessen, was ich eben in der Veterinärmedizin sehe, was eben über Tierfutter letztendlich in die Tiere reinkommt, das sind die gentechnisch veränderten Futtermittel, die eben glyphosatresistent sind. Und nach meinem Dafürhalten ist dieser Eintrag wesentlich größer als das, was letztendlich auf dem Acker ausgebracht wird. Glyphosat wird an die Bodenmatrix gebunden und ist dort erstmal fest fixiert. Aber wenn Sie mit einem Phosphatdünger raufgehen, dann wird es wieder abgelöst.
Ich würde dieser Frage gerne noch ein anderes Drehmoment geben. Setzen Sie mal in den Satz ein, das Wort Raucher. Gibt es eine Alternative für die Raucher? wenn die Nichtraucher vor dem Rauchen geschützt werden wollen? Also das ist eine Frage, die bewegt viele Bürger. Wie kann ich mich davor schützen? Und die Parallele zu der ganzen Diskussion, ist Rauch krebserzeugend oder gesundheitsschädlich oder nicht? Und müssen Nichtraucher dulden, dass der Nachbar etwas anwendet, was meine Gesundheit schädigt? Das ist eine Parallele, die man durchaus hier ziehen kann. Sie wissen alle, wie lange es gedauert hat, um die Meinung durchzusetzen, dass Rauchen grundsätzlich vielleicht gefährlich oder schädlich ist. Dafür kann ich mich aber frei entscheiden. Ich kann entscheiden, ob ich eine Zigarette nehme oder nicht. Und der Nichtraucher ist vor mir geschützt durch gesetzliche Anordnungen. In diesem Fall ist es aber anders. Ich kann nicht entscheiden, ob ich Glyphosat aufnehmen möchte oder nicht. Ich muss also wie seinerzeit der Nichtraucher dulden, dass ich vollgequalmt werde. In dem Fall, dass ich mit einem Stoff, dessen Wirkungsweise vollkommen ungeklärt ist, belastet werde. Und ich empfehle allen, solche Sätze immer mal mit was anderem durchzuspülen. Zum Beispiel hat nach der Bierveröffentlichung der Präsident des Bauernverbandes gesagt, was wollen Sie eigentlich, das ist doch ein zugelassenes Mittel, das kann doch nicht gesundheitsschädlich sein. Und da habe ich in mir einfach das Wort Glyphosat durch DDT ersetzt oder Contergan oder sowas. Alles zugelassene Mittel, wo dann nach langer Zeit erst festgestellt wurde, hoppla, wir haben da einen kapitalen Fehler gemacht. Und das ist unser Beitrag, den wir leisten wollen, dass dieser Fehler nicht passiert. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass über 2000 Bürgerinnen und Bürger in die Tasche gegriffen haben und ein kleines Fläschlein bezahlt haben mit so viel Urin drin, um herauszufinden, wie es um Glyphosat steht.
Ich hätte noch eine Ergänzung zur konkreten Frage, was man denn anstelle von Glyphosat einsetzen könnte. Und da ist meine prinzipielle Antwort faire Erzeugerpreise. Das ist natürlich unter den offenen Marktbedingungen ein schwieriges Thema, aber Fakt ist, dass Glyphosat vor allen Dingen ein betriebswirtschaftliches Mittel ist, um den Preisdruck, der auf den Erzeugern lastet, irgendwie standzuhalten. Also es ist ein Beitrag dazu. Und ich denke, wenn man über Glyphosat-Wegfall oder Reduzierung spricht, dann sollte man das Thema Erzeugerpreise nicht ganz außer Acht lassen.
Ja, vielen Dank. Achso,
Ute. Ein Aspekt, der ist jetzt bisher noch nicht genannt worden, den würde ich gerne jetzt als unabhängige Publizistin noch beifügen. Wir haben ja in der EU und auch in Deutschland das sogenannte Vorsorgeprinzip, ganz im Unterschied zur Gesetzgebung zu USA. Das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt und der bedeutet, dass eben bei unklarem Wissen ein Stoff nicht freigesetzt werden darf und die Behörden müssen dafür sorgen, dass das nicht passiert. Ich sehe, dass das in dem Falle nicht so gehandhabt wird, wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Und den politischen Hintergrund, darauf möchte ich schon noch darauf hinweisen, sehe ich in den TTIP-Verhandlungen, die ja die USA bis 2016 unbedingt abschließen wollen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass manche US-Konzerne einfach da auch starke Interessen haben. Und es hält sich das hartnäckige Gerücht, dass eben ohne Glyphosat für Monsanto der TTIP-Abschluss nicht unbedingt erstrebenswert ist. Und deswegen glaube ich, dass im Moment diese politische Eile so stattfindet und ein riesiger politischer Druck aufgebaut wird.
Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann von meiner Seite auch vielen Dank an Sie und an Ihr Interesse. Die Studie liegt ja aus. Falls da keine Exemplare mehr sind, werden wir die zuschicken. Sie haben ja sicher Ihre E-Mail-Adressen auf unsere Zettel geschrieben. Ansonsten ist sie auch zum Download in 20 Minuten auf der Seite urinale.org downloadbar. Vielen Dank.